Ich wurde gefragt, warum dann über die Shavuot und die Pfingstenzeit man Käsekuchen isst. Als ob man irgendwie einen Grund braucht, ne? Aber ein Grund ist, über diese Wochen feiern wir die Gesetzgebung. Na, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und die waren dann diese 7 Wochen in der Wüste. Okay? Und die hatten noch kein Gesetz. Da war noch kein Gesetz über Milch und Fleisch zu mischen. Okay? Da war nicht das Gesetz, koche nicht der Ziege oder der Lamm in der Milch seiner oder ihrer Mutter. Das ist das Gesetz, der Koschergesetz. So, in den Zeiten, wo kein Koschergesetz gibt, kann man ohne Ende endlos Milchprodukte essen, mit oder ohne Fleisch. Ne? Das ist einer vermutliche Grund, warum man überhaupt diese Tradition hat, Käsekuchen zu essen oder überhaupt dann Milchprodukte dann in den Pfingstwochen, die Shavuot-Wochen, zu verzehren. Grüße an alle, insbesondere die online mit dabei sind. Oftmals haben wir Leute von echt fernen jetzt mit online und es ist super, dass ihr dabei seid. Und super, auch hier gemeinsam im Saal zu sein. Amen. Amen. Wir haben schnell die Corona-Zeiten vergessen. Ne? Aber jetzt, wenn man das zurückdenkt, na, also was man da, auf was man verzichten musste, dann damals für diese 2 Jahre, ist man total dankbar, dass man im Saal sein kann. Wie ist dein Morgen, sagt man, Routine, dein Morgenablauf? Ich trinke gerne Kaffee morgens. Gibt's Kaffeetrinker hier im Haus? Okay. Aber ich kann Kaffee kaum trinken ohne Milchschaum. Ja? Gibt's Milchschaumabhängigen hier im Raum? Ich bin total Milchschaumabhängiger. Wir haben aber keine coole Geräte, der so geht mit heißer Luft, haben wir nicht. Aber irgendwann haben wir so eine Schaumkanister geholt, wo man warmes Milch reintut und dann kann man einfach mehrmals, ich mache immer 8-mal, unser Nachbar sieht immer am Fenster 5 Uhr morgens, der komische Mann da immer am Fenster, der macht so die ganze Zeit, mache ich meinen Kaffee. Also echt, eine Tasse Milch geht rein, 2 Minuten Mikrowelle, von der Mikrowelle in die Kanister rein und dann einfach dann pulverisieren. Dann muss man genau 30 Sekunden warten, dann ist es perfekt, wie hier. Wow, fast wie hier, ne? Aber eine Sache kann das alles außer Kraft setzen und alles kaputt machen, sodass kein Schaum entsteht, wenn man das macht. Und das ist die kleine Haut, die sich auf der Oberfläche formt. Kennt ihr das? Ja, manche nennen das Milchrotzer. Ne? Also es ist die kleine Haut, die sich auf den warmen Milch sich formt. Und wenn ich das nur 1 Minute oder 2 Minuten in Mikrowelle lasse und dann noch 1 Minute, formt sich diese Haut obendrauf. Kennt ihr das? Nee, kennt ihr das nicht? Und dann, wenn man es mit Haut reintut und dann kannst du 100-mal machen, wird kein Schaum. Um Schaum zu kriegen, muss man erstmal den Haut, diese Milchhaut oder Milchrotze, wegnehmen. Weil wenn man das entfernt, sieht es wirklich aus, als ob ein Kuh genossen hat. Ne? Und dann in den Mülleimer tun. Hindernis ist weg. Der Sauerstoff kann durch. Tust du rein, pumpst du. Hindernis weg. Super schöner, leckerer, endlos Schaum. In die jetzige Zeit sprechen wir über die Beseitigung von Hindernissen. Sachen, die irgendwie alles außer Kraft setzen kann. Gucken wir Hebräer Kapitel 12, Vers 1. So lasst uns jede Last ablegen, ja auch Milchschaumhaut. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, Wir schauen auf ihn, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der ist derjenige, der uns heiß macht. Amen. Der ist derjenige, wo wir feiern im Pfingsten, ist es Jesus, der Geist Jesus, der Heilige Geist, der in einem kommt und uns so entfacht und so Energie gibt. So ein langweiliger schwarzer Kaffee wird lecker gemacht durch den Schaum des Geistes. Amen. Okay. Ein bisschen übertrieben, aber er mischt sich mit uns ein. Der kommt auf einem und vollendet uns. So in der letzten Zeit sind wir in dieser Phase befreit zu werden. Freed, frei zu sein, ohne Hindernis, ohne irgendwas, was es hindert, dass ich aufgehe. Irgendwas, was meinen Lauf schwer macht. So, wir haben erstmal über Weichenstellung gesprochen und die Verbindung zwischen Wurzeln, die versteckt sind, und mein Fehlverhalten. Und oftmals verbinden wir die beiden nicht. Und dann wollen wir jetzt dann 7 Schlüssel miteinander durchgehen. Und der erste Schlüssel zur Befreiung ist genau in diesem Bibelstelle erwähnt, eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und so, wenn jemandem hier ist, welche unter uns hier sind, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hat, wo du weißt, dass er dein Freund ist und dass er in dir wohnt, dann heute kannst du das starten. Heute kannst du deine Augen schließen und Jesus jetzt sagen, Jesus, komm in mein Leben jetzt rein. Ich traue dir mein Leben an. Zweiter Schlüssel für Befreiung und frei zu werden ist erneuertes Denken. Dass ich die erneuertes Denken habe über Gott, über mich, über die Welt, über andere Menschen. Dass mein Denken in Einklang mit der Wahrheit ist und nicht mehr Fake News. Nicht mehr die Trugbilder schlucken, die uns umzirken in unserer Welt heutzutage. Erneuertes Denken. Und drittens haben wir letzte Woche mit Christine gelernt, Vergebung. Vergebung, anderen vergeben und mich selbst vergeben. Sich vergeben und anderen vergeben. Es ist so wichtig. So heute, Schlüssel 4. Haben wir den, ja cool. Heute Schlüssel 4. Die Heilung von innerer Verletzung. Das ist das Thema heute. Das ist ein Schlüssel. Heilung von innerer Verletzung. Können wir beten? Lass uns beten. Ich lade uns alle ein, uns die Augen zu schließen, aber unserem Herzen zu öffnen. Vater, wir kommen zu dir und du kennst uns durch und durch. Da ist keine geheime Fläche in unserem Wesen. Du siehst alles. So hier wollen wir über diese 4. Schlüssel sprechen und lernen, wie du uns heilen möchtest von innerer Verletzung. Innere Verletzungen. Hilf du uns. Im Jesu Namen beten wir. Amen. Mit der Pfingstgeschichte. Ist eine super Geschichte, ne? Dass dann 50 Tage nachdem Jesus gekreuzigt wurde, hat er den Heiligen Geist durch den Vater die Menschheit geschenkt. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen in eine besondere Art und Weise. Das ist eine große Geschichte. Betraf damals Hunderte von Leuten, jetzt Millionen von Menschen haben das gleiche Erlebnis. Das gleiche Erlebnis gehabt wie damals, vor über 2000 Jahren. Aber es ist auch eine persönliche Geschichte. Was da am Pfingsten passiert ist, beinhaltet auch die Geschichte von einem, der auch innerlich geheilt wurde, der auch diesen Schlüssel entdeckt hat, wo Gott auch den Schlüssel genommen hat in seinem Leben. Und das ist das Leben von Petrus. Die Pfingstgeschichte ist auch eine Geschichte über Petrus. So, ich möchte jetzt anfangen mit Petrus. Ich werde jetzt hier erklären und erzählen, aber habe ich auch die Bibelstellen hier auf den Leinwand hier für euch, damit man auch die Bibelstellen sehen könnt. Na, falls ihr denkt, Josef redet wieder immer, wieso? Na? So, es ist hier in diesen Bibelstellen zu sehen, wie sehr Petrus diese Achterbahn-Erlebnis hatte. Eine richtige Achterbahn. Na, weit oben und dann sowas von im Bach gelandet. So eine Absteigung und dann wieder auf. Und das wollen wir sehen. Erstmal Petrus, dann fing an, der war ein Absteiger, der war ein richtiger, wie nennt man das, hat so viel Potenzial und fing an sofort wirklich sich hochzuarbeiten in dem Sinn. Guck mal, wie er sich bekehrt hat. Ne? Jesus sagt ihm nach viele, viele Stunden Fischen, werf das Netz auf die andere Seite. Und er sagt erstmal, das hat keinen Sinn, aber ich mach das. Und Petrus dann werft mit seinem Bruder das Netz auf die andere Seite in diesem kleinen Fischboot. Und dann ein großer Fang kommt. Hunderte von Fischen. Ja, manche von uns gucken diese Serien an, heißt The Chosen. Guckt ihr The Chosen an, diese Filmverfilmung über das Leben Jesus. Na, Rita hat mir davon erzählt und das gibt's durch eine App, The Chosen. Und da gibt's dann, keine Ahnung, jetzt dann 3 Saisons und dann mehrere Einheiten. Und in Season 1, Nummer 4, ist die Fischszene, wo Petrus und Andreas, ne, den Fischfang machen. Und dann Petrus sagt, Jesus, ich bin nicht würdig, ich bin nur ein Mensch. Und Jesus sieht das in Petrus, Simon Petrus, und sagt ihm, Junge, dich will ich haben. Wow, der Rabbi kommt und sagt, Junge, dich will ich haben. Und Andreas und Jakob und Johannes kommen auch dann mit. Und hier siehst du, wie sehr dann Simon Petrus richtig aufging. Es sagt dann sofort, ohne zu zögern, sofort lassen sie die Netze liegen und folgen ihm nach. Well, das ist ein Raketenstart. Das ist dann Cape Canaveral. Das ist dann Space Shuttle Beginn. Und es geht noch weiter für ihn. Na? Der war auch irgendwie Klassenbeste. Es gibt, wie viele anderen, welche anderen wissen wir, die auch auf Wasser gingen? Außer Petrus. Gibt es anderen? Ich weiß, vielleicht Elia oder so. Aber unter den Dienst von Petrus, also von Jesus, nur Petrus, auf dem Wasser zu gehen. Na, okay. Wir wissen, wie das passiert ist, hat vielleicht ein 2 gekriegt, noch nicht ein 1, aber der war immer noch Klassenbeste. Die anderen haben alle 4 und 5 geschrieben in diesem Ereignis. Die waren alle, hatten alle Angst, da kommt ein Gespenst, aber Petrus sagt, wenn du es bist, Jesus, bitte sag einfach das Wort, dann komme ich, dann laufe ich das Wasser. Und Jesus sagt, dann komm. Und Petrus, welche von uns wären aus dem Boot ausgestiegen? Welche von uns hätten dieses Vertrauen in Jesus, einfach dann auszusteigen? Aber Petrus hatte es. 1 von 12. Klassenbester. Oh, welch eine tolle Entwicklung bei Petrus. Ja, der hat nicht nur die richtige Handlung drauf, der hat auch Sachen verstanden. Wie kaum anderen. Guck mal, Jesus sagt, eines Tages, Jungs, ich möchte wissen, was alle die Leute über mich erzählen. Okay, erzähl mir. Und die sagen, okay, manche denken, dass du dann Johannes der Täufer bist. Andere denken, vielleicht ein Prophet. Und dann kommt der Kids Alive Sonntagsschule Frage. Aber was denkt ihr über mich? Und wer kommt dann mit die pure, wahre Wahrheit raus? Petrus. Simon Petrus. Ich meine, der Junge hat's verstanden. Und er sagt, du bist der Sohn Gottes. Hier sagt es, dann spricht er, antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, du bist der Verheißene, du bist derjenige, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus dann kann kaum anderes reagieren, als zu sagen, oh, Petrus, klasse! Petrus, genial, du hast es verstanden. Und jetzt, dass du diese Wahrheit verstanden hast, fangen wir an zu bauen. Also es ist gigantisch. So, und wenn du mal auf eine dieser alten Aktenbahnen gewesen bist, der erste Gipfel ist der höchste. Habt ihr vielleicht das in Erinnerung? Vielleicht der erste Gipfel bei der alten Aktenbahn ist der höchste. Und du gehst hoch und hoch und hoch. Aber dann ging noch höher für Petrus. Petrus dachte, nach Fahren kommt Fliegen. Es geht nicht nur weiter hoch. Er war dabei, abzuheben. So steil und so schnell ist seine Entwicklung. Man denkt, der wird nicht nur auf dem Boden bleiben, der wird anfangen zu fliegen. Weil so gigantisch ist seine Entwicklung. Hier sagt es in Lukas 22, wenn du es, weil ihr so bei mir geblieben sind, so übergebe ich euch das Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass sie in meinem Tisch an meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt. Leute, das ist Abheben. Jesus sagt das, weil ihr so eng an mir zusammenbleibt und treu geblieben sind, ihr werdet auf Thronen sitzen in meinem Reich, das ist Abheben. Unvorstellbar. Petrus, Simon Petrus. Und die 12 Stämmen Israels richten. Welch eine Aussage über ihn. Und die 12. Aber dann kommt die Krise. Wie ist dein Würdegang im Glauben gewesen? Wie ist meinem gewesen? Petrus hat seins gemacht. So verheißungsvoll, so viel Abenteuer. Von Fischer zum Menschenfischer. Von der nichts zu sagen hat, zu Richter der Stämme Israels. Wie ist aber dein Würdegang im Jesus? Seitdem wir unserem Herzen für ihn geöffnet haben. Weil jeder hat seinen Würdegang. Petrus seiner. Wie war meiner? Wie war deiner? Oh, Petrus kommt zu einer Krise, ein Trauma. Mit all diesen Verheißungen, sogar als Jesus sagt, ihr werdet sogar Richter werden, fängt er an zu scheitern. Erstmal bei der Verhaftung Jesus. Jesus wird verhaftet und Petrus hat schon geschworen, ich bleibe bei dir, egal was passiert, ich bleibe bei dir, egal was geschieht, egal was dann dich angetan wird, ich bleibe bei dir. Die haben ihre Waffen, dann kommen die, um Jesus zu verhaften. Und der alles eigentlich in einem Augenblick verstanden hat, wo Jesus sagt, wow, du verstehst, hatte irgendwie doch einen Fehlschlag getroffen. Die kommen ihm zu verhaften und Simon Petrus zieht sein Schwert und schlägt zu. Na, hier sind ein paar interessante Sachen. Auch wenn man es wollte, wie schneidet man einfach die Uhr ab? Eine Uhr ab von Einkauf. I mean, auch wenn man das vorhat, ist es super schwer. Diese ganze Frage, wie das überhaupt geschehen ist, kann man nicht so gut irgendwie einordnen. Aber eins wissen wir, auf einmal fängt Jesus an, ihn zu ermahnen. Und hier finden wir den Drehpunkt. Jesus ermahnt ihn und sagt, tu dein Schwert weg. Tu es weg. Steck dein Schwert wieder zurück. Habt ihr nicht verstanden, was ich euch alle Jahre lang gelehrt habe? Ich muss jetzt das durch. Na, jetzt schreibt er keine Eins. Und dann geht es free fall direkt nach unten. Und Petrus, dann wird dreimal vorgeworfen, du bist ein Freund von Jesus. Der erste Mal von einer Dienerin, ein Mädchen, du bist eine von dem. Und der sagt, nein, bin ich nicht. Dann kommt eine andere, du bist eine von der Zwölf, du bist mit Jesus zusammen. Nein, bin ich nicht. Und während Jesus im Haft da sitzt und anderen ihm sehen können, ist nicht komplett geheim gewesen, da wo der verhaftet war. Dann kommt der Dritte und sagt, du kennst Jesus. Und Petrus dann kann einfach nicht mehr. Der ist in eine gigantische Krise reingefallen. Das, was ich in mir habe, reicht nicht aus, das zu tun, was ich tun will. Und er ist in Krise gelandet. Der so liebt, kann er nicht treu bleiben. Und der verleugnet ihm der dritte Mal. Und gerade denn, wenn du denkst, das ist das Schlimmste, es wird noch schlimmer. Weil bei dem dritten Mal, den Verleugnen, hat er dann Augenblick mit Jesus selbst. Die Hahn kräht, sagt man so. Und es steht, der dreht sich um und Jesus schaut ihm an. Während er sagt, ich kenne dich nicht, hat er Augenkontakt mit Jesus. Das ist ein Trauma. Das ist eine Krise. Und was tut man, wenn man traumatisiert ist? Was tun wir, wenn wir in Krisen kommen und das Gegenteil tun, von was wir tun wollten? Viele von uns können mitempfinden mit dem nächsten Schritt. Und er ist weggelaufen. Hauptsache weg von den Augen Jesus. Weggelaufen, der weinte. Bitterlich. Rock bottom. Tiefer konnte er nicht gehen in seine Krise. Seine Verletzung. Seiner, Petrus' innere Verletzung, war ein Trauma. Dass er Versager war. Menschenfurcht. Vor einem Mädchen konnte ich nicht Jesus bekennen. Menschenfurcht. Angst zu verlieren. Angst zu versagen. Innere Verletzung. Welche Verletzungen haben wir? Welche Verletzungen, welche Traumas, welche Krisen haben wir erlebt, wo wir wissen, da ist eine Wunde noch offen in mir? Und manchmal schütten wir die Wunden dann zu, tapezieren wir die über. Aber die sind noch da. Manche innere Verletzungen werden nicht mit einem Pflaster geheilt. Manche schon mit einem tröstenden Wort, aber manche nicht. Vielleicht habe ich ein Kind verloren. Ich habe Englisch Literatur in der Abi gemacht und einer Dichter heißt Wordsworth, hat ein Gedicht geschrieben, O Son of My Right Hand and Joy. Das spricht über sein erstes Kind und wie er von Consumption, von Tuberkulose gestorben ist. Und in diesem Gedicht schreibt er von seiner Trauer. Und er schwört in diesem Gedicht, ich werde nie wieder ein Kind bekommen. Das Schmerzen ist zu groß. Vielleicht bist du hier und du hast ein Kind verloren. Vielleicht bist du Scheidungskind. Vielleicht hast du mit eigenen Augen mitgekriegt, wie deine Eltern sich zerschlagen mit Worten und Fausten. Vielleicht bist du hier und du musstest auch zum Gericht und vor Gericht sagen, ich wähle Mama oder Papa. Weißt du, was das einem antun kann? Weißt du, vor Gericht zu stehen als Minderjährigen und aussagen zu müssen, ob ich mit meinem Vater oder Mutter bleibe, das ist Krise für viele. Das ist traumatisch. Vielleicht hast du das noch drin und diese Verletzung ist noch da. Vielleicht. Es kann nur Gott dann dir zeigen. Vielleicht warst du gemobbt, in der Schule gemobbt. Und du hast so einen Selbsthass entwickelt, weil du so gemobbt wurdest, deine Verletzung entstanden ist. Und keine Pflaster der Bestätigung kann diese Wunde wieder zusammenbringen. Und das ist noch da. Vielleicht bist du irgendwann Unrecht beschuldigt. Kennt ihr das? Du bist mit Unrecht auf irgendwas beschuldigt. Sowas ist ein Trauma, kann dich traumatisieren, verursacht innere Verletzung. Unrecht entlassen. Manche von uns haben das erlebt. Ich wurde mit Unrecht gekündigt. Leute haben gelogen über mich. Ein Kunde hat gelogen über mich. Ich war in hier in Deutschland, in Düsseldorf, in einem Prozess aus Aussage zitiert, weil wir Fußboden bei einer Kunde verlegt haben. Keine Ahnung, achsig, 120 Quadratmeter Parkettboden. Und da die Kundin hat entschieden, ich bezahle nicht. Und dann musste ich vor Gericht gehen und Aussagen über meinen Job. Und ich habe 90% der Fußboden verlegt. Und dann die Kundin steht vor Gericht und lügt. Lügt einfach. Ja, der hat das gemacht und das gemacht und das und das. Die waren Lügen und ich konnte nichts dagegen außer auszusagen. Und die hat gewonnen. Das ist das ganze Trauma erleben, innere Verletzung, das geht nicht. Und da ist eine offene Wunde in einem. Vielleicht hat welche von uns so eine. Vielleicht sind wir einfach betrogen worden. Ich habe so einen kleinen Spruch erfunden. Es ist ein Josef-Spruch. Okay? So, ich probiere es aus an euch. Ne? Was passiert, wenn wir solches erleben? Aus die Augen kommen Tränen, aber aus dem Herz kommen Schwüre. Okay? aus die Augen, wie Petrus geht raus und er weint bitterlich. Wenn wir verletzt werden, dann aus die Augen kommen Tränen, aber wenn das Herz weint, was kommt raus? Festlegungen, Schwöre, Entscheidungen, ich werde nie. Mein Vater ist zum Beispiel, dein Vater hat dich geschlagen. Ich werde nie meine Kinder schlagen, nie. Aus der Verletzung an einen gewalttätigen Vater schwörst du. Du weinst, aber aus dem Herz weinen wir Schwöre. Sagt man so, Schwöre oder Schwörungen? Okay, Schwöre, Schwöre. So spricht man in Süddeutschland, okay? Okay, Ralf, es ist bestimmt, na, wie heißt das? Schwäbisch. Oder Schwabisch. Okay, weiter ist mein holländischer Akzent, okay? Kommt Festlegungen. Festlegungen, feste Entscheidungen, die dann meine Wurzeln formen und dann später diese Entscheidungen kann mein Leben total zerstören. Und so oft Kinder, die geschlagen wurden, werden zu schlagende Eltern. Warum? Weil man trägt in sich diese Verletzung, der dann diesen Einfluss auf mein Verhalten hat. Das lernten wir in der ersten Teil, die Verbindung zwischen Wurzel und, na, die Wurzel und mein Verhalten. Diese Festlegungen sind die Wurzeln, die unser Verhalten Jahre später bestimmen können. Auch wenn wir diese Wurzeln selber vergessen haben. So, hier ist Petrus. Und er hat sowas von versagt. Der ist Heuchler Nummer eins. Gibt's keine schlimmere Heuchler in der ganzen Welt, wie ich jetzt denke. Hat Petrus denken müssen. Aber dann läuft er immer noch zu Jesus. Siehst du? Es gibt diesen super Spruch, der sagt, Leute, die gerechten Leute, obwohl die siebenmal hinfallen, die stehen wieder auf. Und Petrus, obwohl der Rock Bottom, obwohl der in tiefster Punkt gewesen ist, sucht er immer noch Jesus. Und das sehen wir schon an dem dritten Tag. Na, gibt es ein Gerücht, der Jesus ist aufgestanden und dann da steht er, dann läuft er mit Johannes. Mit Johannes, dann läuft er dahin und Johannes ist schneller. Der kann besser laufen als Petrus. Aber Petrus macht sich doch mit Johannes unterwegs. Es ist ihm egal, ob der ein alter Mann ist und Johannes so eine schnelle Teenager, der sowieso schnell laufen kann. Und die machen sich beide auf den Weg zum Grab. Und Johannes kommt erst da an, aber Johannes hat nicht den Mut, da reinzugehen. Er stoppt und schaut einfach rein. Und Petrus, der obwohl der dann als Zweiter ankommt, läuft der Johannes vorbei und geht in den, wie heißt es, der Gartengräbnis, na, geht in den Höhle rein und sieht, wie die Klamotten von Jesus da auf dem Fels dann liegen und dass Jesus nicht da ist. Und dann kommt Johannes rein und die sind überwältigt. Fängt wieder an, sich zu holen. Der Petrus steigt wieder auf. Der läuft hin. Aber nicht nur hinlaufen, der schwimmt auch hin. Guck mal, dann gibt es dann noch eine Begegnung mit Jesus. Ähnlich wie der allererste. Da ist Petrus im Boot, Jesus am Strand, der auferstandene Jesus grillt. Wenn es überhaupt eine Gerechtfertigung gibt für Grillen, ist es diese Bibelstelle. Jesus da am Strand, das auferstandene Form, ist am Grillen. Amen. Alle Männer, bitte sagen Amen. Amen. Na? Sprich nirgendwo von Salat übrigens. Und was? Petrus, der Boot ist zu langsam. Der Boot ist zu langsam, der braucht keine Wunde, der muss nicht aufs Wasser laufen. Der steigt, der schmeißt sich ins Wasser und er sagt, das ist zu langsam für mich. Ich gehe dahin. Ich weiß, ich habe versagt. Ich weiß, dass ich Versager bin, aber irgendwie der Magnet ist so stark für mich. Ich liebe ihn. Ich laufe da, ich schwimme dahin. Guck mal, der wirft sich über den Kante und es sagt ganz wortwörtlich, ne? Und gürtete mit der Gewand, denn er war nicht nur untergewandt, und warf sich in den See. Hammer, ne? Wow, da siehst du wieder, oh, Achterbahn. So tief, aber jetzt läuft er dahin, wo der Heilung empfangen kann. Ne? Und das ist dann, was passiert. Und Jesus kommt und legt die Finger in die Wunde. Jesus kommt und legt diese Finger in die Wunde. Und er sagt zu Petrus, hey Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, ich liebe dich. Und nochmal, Petrus, liebst du mich? Ja, hier ist es so wichtig, das ehrlich zu verinnerlichen. Ich weiß nicht, ob Petrus schon geahnt hat, inwiefern Jesus das verbindet mit den Blickverbindungen vor der Kreuzigung. Während er dreimal ihn verleugnet. Ich weiß nicht, wann Petrus das geahnt hat, dass Jesus diese Wunde heilen möchte. Zum zweiten Mal fragt Jesus, liebst du mich? Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Dann ist die Frage, geht Jesus den ganzen Weg und fragt ihn dreimal? Well, der ist der Meisterchirurg und der weiß, ich muss dahin. Jesus wusste, ich muss dahin. Der Messer der Wahrheit muss an der Wunde dran. Und der fragt ihn ein dritter Mal, Petrus, liebst du mich wirklich? Na, wenn du es gewesen wärst, dann gäbe es bestimmte Chance, dass du wieder abhaust und weinst bitterlich. Oder? Dass Jesus so an die Wunde kommt. Es hat wehgetan. Das steht da. Petrus sagt, traurig. Aber hier siehst du die erste Indiz der Heilung. Ist ja keine mehr Bitterkeit da. Und Petrus läuft nicht weg. Er tut das Gegenteil in diesem Augenblick. Es ist, als ob dieser Schlüssel in diesem Augenblick gedreht wird und Petrus befreit von einer inneren Verletzung. Es tat weh. Er war traurig, dass Jesus ein drittes Mal fragt. Wie kannst du es wagen, Jesus, so persönlich mit mir zu sein? So hart. Aber doch nicht. Du bist mein Arzt. Du bist mein Herzenschirurg. Und obwohl die Wahrheit an die Wunde kommt, du bringst Heilung. Und er war traurig, aber nicht zerschmitten. Und er antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich über alles liebe. Und es ist, als ob man den Schlüssel im Schloss hören kann, wie das gedreht wird. Die Tür für seine Zukunft geht dann auf. Und Jesus sagt ihm dann weiter, meine Schafe. Der Schlüssel der inneren Heilung wurde gedreht. Petrus ist wieder im Flow. Ist das nicht toll? Petrus, der damals aus dem Boot gestiegen ist, Petrus, der damals gesagt hat, der ist der Sohn Gottes, Petrus, der keine Menschenfurcht hatte, Petrus, der da ist wieder im Flow, aber irgendwie anders, aber auf jeden Fall, die innere Verletzung ist geheilt worden, Petrus ist wieder im Flow. Und der versteht sich nicht mehr, ist der Heuchler, der Versager, der Verleugner. Das ist wahr, das ist eine Verletzung, ein Narbe, was immer da sein wird. Aber das hindert sein Leben nicht mehr. Der ist wieder am Laufen. Und das, was ihm gehindert hat, ist weggelegt worden. Der Schlüssel ist gedreht worden. Er ist befreit. Der Trauma wurde besänftigt. Petrus ist wieder im Flow und dann nimmt er seine Leiterschaftsfunktion auf in die Urgemeinde. Und bevor am Pfingsten fängt er an zu leiten, fängt er an zu sagen, so sagt dem Herrn. Der steht auf und lässt sich zählen, macht sich dann verletzbar. Guck mal in 1,15, er sagt es und er spricht, 120 sind beisammen. Und manche von uns werden denken, 120 Leute, die nur Schlechtes über mich denken, weil du bist ein Versager, du bist ein Verleugner. Aber der ist frei, kein Menschenfurcht mehr. Und steht auf und sagt, Leute, wir müssen jetzt Gottes Wort erfüllen. Keine Angst vor der Vorwurf, ach, du kannst das sagen, Petrus. Sei still, keine Angst, keine Furcht, geheilt, frei, der ist im Flow. Ihr Männer und Brüder, wir müssen Gottes Wort dann wieder in Erfüllung bringen. Und dann am Pfingsten, vor die Menschen, die Jesus gekreuzigt hat, ja, steht er auf. Und als die Menschen denken, dass dieses Sprachengebet ein Resultat des Betrunkenseins ist, kommt in ihm einfach, ich stelle mir vor, eine heilige Empörung. Der sagt, nee, das entspricht die Wahrheit nicht. Ich muss jetzt, Leute, die Wahrheit erzählen. Und Gott, derjenigen, der vor 50 Tagen nicht einmal sagen konnte, ich kenne Jesus, steht auf vor den Menschen, die ihn gekreuzigt hat und sagt er, das ist alles Jesus. Alles, was hier geschieht, das ist alles durch Jesus, der ist der Sohn Gottes. Welch eine geniale Umwandlung sehen wir in ihm. Welch eine Achterbahn, ne? Wie sieht es mit mir aus? Gott verspricht genau die gleiche Behandlung, genau die gleiche Heilung für uns wie bei Petrus. So unverheilte Verletzungen ist nicht Gottes Plan für uns. Gottes Plan ist nicht, dass wir unverheilte innere Verletzungen mit uns rumtragen. Es ist nicht sein Plan für uns. Jeder Mensch, der eine nicht verheilte Verletzung hat, wird feststellen, dass seine Entscheidungsfindung dadurch total negativ beeinflusst wird. Wenn wir diese innere Verletzungen haben, werden diese Verletzungen unsere Entscheidungen beeinflussen. Manchmal schwerwiegend, manchmal sehr schwerwiegend. Das sehen wir sogar in Petrus' Leben. Nach der Auferstehung, nachdem Petrus in der Höhle gewesen ist und geglaubt hat, hat man da gesehen, dass der von kurzer Zeit zurück zu seinem alten Beruf gekehrt ist. Jesus hat ihm Menschenfische gemacht, aber der ging zurück zu einfacher Fische. Und er gab einen Punkt in Galiläa, wo er sagt, okay, ist mir egal, ich gehe jetzt fischen. Obwohl Jesus ihm dann Menschenfische genannt hat. Es kann sein, dass Verletzungen uns Und es wird so sein, dass innere Verletzungen unsere Entscheidungen dann beeinflussen. Und wir falsch entscheiden. Nee, wir wollen unseren Weg zurück zu Jesus finden. Guck mal, Sprüche, Kapitel 14, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein stärker Turm. Und die Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Innere Verletzungen sind mit schmerzhaftigen Gefühlen verbunden. Und es tut weh, an die Wunde dran zu kommen. Es ist oft schmerzhaft, nicht immer. Manchmal kriegen wir eine himmlische Betäubung und das ist gigantisch. Aber oft tut es weh, wenn Jesus reinkommt und unsere innere Verletzungen heilt, an die Verletzungen dran kommt. Aber das darf uns nicht abschrecken. Viele Menschen wollen sich ihre Verletzungen nicht eingestehen, weil sie damit mit solchen Schmerzen verbunden sind. Aber dann möchte ich nochmal in Erinnerung bringen, wie es bei Petrus war. Der erste Mal bitterlich geweint. Der war am tiefsten Punkt. Aber als Jesus kam und ihn behandelte, ja, hatte Trauer gehabt. Aber dann wurde geheilt. Der Gedanke, diese Verletzungen aus der Vergangenheit zu stellen, mag zwar eine Vielzahl von Emotionen hervorrufen, und das geschieht, doch in Wahrheit ist es der Ort, an dem die innere Heilung beginnt, wenn wir unsere Gefühle vor Gott ausschütten. Die Vorstellung, zu vergangenen Verletzungen zurückzukehren, bedeutet, die Kiste mit all den drin enthaltenen Emotionen zu öffnen. Und ich weiß, dass oft wollen wir das gar nicht. Lieber übertapezieren. Aber Gott möchte, dass wir frei sind. Gott unsere Herzen ausschütten und ihm zu erlauben, zu dem verletzenden und der schmerzhaftigen Erfahrung unserer Vergangenheit zu sprechen, ist super wichtig. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das zu tun. Wir lernen, der himmlische Chirurg, die Finger in die Wunde zu erlauben, damit er uns innerlich heilt. Guck mal, Psalm 142. Ich schreie jetzt mit meiner Stimme zum Herrn. Ich flehe mit meiner Stimme zu Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und bringe mein Not vor ihm. Wenn mein Geist in mir versagt ist, so kennst du doch mein Pfad. Psalm 32, 9. Vertraue auf ihm alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 91, Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Jesus ist unsere himmlische Arzt. Amen. Jesus ist unser himmlischer Kardiologe, der reinkommt in unsere inneren Verletzungen, heilt. In Markus sagt Jesus, ist es nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die Kranken, die Verletzungen haben. Und wir brauchen so einen Arzt. So, hier sind einige praktische Schritte. Ja, hier, die Schritte sind noch ausführlicher in unserem Buch beschrieben, wenn du das nicht hast. Denn den Handbuch, die wir auch dann zusammen mit den Predigen dann benutzen, dann kannst du es in den Buchladen dann erwerben oder du kannst es auch dann durch deine Hausleiter oder du kannst einfach mit dem Büro in Verbindung setzen, kriegst du es. Unsere Kosten für dieses Buch ist 20 Euro. Wenn du das nicht hast, kriegst du das Heft. Okay? Aber ich möchte euch ermutigen, das auch dann zu nehmen und durchzuarbeiten. Ich habe super Rückmeldungen von Leuten in der Gemeinde schon gehört, wie hilfreich diesem Heft ist zum Thema Schlüssel zur Befreiung. So, hier sind einige praktische Schritte. Beginne mit Gebet. Okay? Und bitte Gott darum, dich in diese Zeit zu bedecken. Okay, jetzt sprechen wir über diese vierte Schlüssel, innere Heilung von inneren Verletzungen. Heilung von inneren Verletzungen. Erst beginne mit Gebet und bitte Gott darum, dich in diese Zeit zu bedecken. Nummer zwei, bitte ihn dann darum, dich an eine bestimmte Verletzung aus deiner Vergangenheit zu erinnern, die er heilen möchte. Now, er wird sagen, wenn er nichts sagt, dann lass das. Aber wenn wir den Chirurg, den himmlischen Arzt bitten, dann, wenn irgendwas da ist, er wird das offenbaren. Nummer drei, vergiss nicht, dass der Heilige Geist diese Zeit leiten sollte. Vierter Schritt. Sobald die Erinnerungen an eine Verletzung hochkommen, beginne die unterstehende Aussagen durchzuarbeiten, die ich euch gleich gebe, entweder auf Papier oder laut. Schreib sie nieder. Nimm das ernst, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Weißt du, ich habe das einmal gehabt. In meiner Temple-Time habe ich das gelernt. Und in einer Temple-Time mit Gott habe ich das gebetet. Wenn irgendwas da ist, Gott, zeig es mir. Und weißt du, was der in Erinnerung gebracht hat? Als ich noch jung war, haben wir Trivial Pursuit gespielt. Kennt ihr dieses Spiel? Trivial Pursuit. Wir waren 8 Kinder, Mama und Papa. 8 Kinder teilen sich auf in, keine Ahnung, 4 Mannschaften. Und ich irgendwann war zusammen mit meinem Papa in einer Mannschaft. So, wir spielen Trivial Pursuit und ich konnte nicht eine Frage beantworten. Nicht eine. Und wenn wir fertig waren, ich ging zu meinem Schlafzimmer und ich habe meinen Vater überhört. Und mein Vater sagt zu meiner Mutter, wieso ist Josef so dumm? Andreas sagt, ja, wieso ist Josef so dumm? Ja, das hat gesessen. Leute, das hat gesessen. Und ich habe es gar nicht wahrgenommen, wie das gesessen hat. Wirklich. Ich habe mit Bravado gedacht, ja, das spinnt. Ja? Was eigentlich eine Festlegung ist. Weißt du, weil man weint mit den Augen, aber das Herz weint mit Festlegungen. Und weißt du, dann Festlegungen kommen raus. Ich werde ihm zeigen. Versteht ihr, wie das funktioniert? Und Jahren später in meinem Tempeltime, so ein kleiner Ereignis, wo eine innere Verletzung entstanden ist, sagt der Heilige Geist, oh, Josef, das will ich jetzt heilen. Und dann geheilt. Der Heilige Geist, mein Chirurg, kommt und heilt das und gibt mir eine gesunde Selbstwert. Erst danach habe ich meine Einmal-Eins gelernt, okay? Nein. Dass mein Vater einfach dann enttäuscht war, dass ich solche Fragen nicht beantworten kann, kann ich jetzt total liebevoll einordnen, aber damals. Frag der Heilige Geist, okay, nächster Schritt. Wem muss ich vergeben? Und der Heilige Geist sagte mir, vergib deiner Papa, vergib ihm, hör auf, irgendwie dich beweisen zu müssen, vergib ihm einfach. Okay. Nächster Schritt 7, Heiliger Geist, ich gebe dir allen Schmerzen und jede Verletzung, die von diesem Erinnerung verursacht wurde. Und ich lade dich dazu ein, mich bis hin zu jeder Wurzel zu heilen. Amen. Ben kann nach vorne kommen. Lass uns aufstehen. Wow, 4 Schlüssel. Der 4. Schlüssel haben wir heute gelernt. 1. Lebendige Beziehung zu Jesus. Zweiter, mein Denken erneuern. Dritten, vergeben und sich vergeben. Und heute Schlüssel Nummer 4, innere Verletzungen heilen lassen. Petrus, der war eine traumhafte Nachfolger. Dann hat er Traume erlebt. Hat Tränen von Herz und von Seele. Aber dann hat er dann abgehoben, weil Jesus ihm geheilt hat. Lass uns beten. Die Band kann schon anfangen. Ihr könnt ja anfangen. Lass uns beten. Ich lade uns alle ein, einfach jetzt uns für Gottes Wirken zu öffnen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns wohnst. Du bist, als ob du der Hände, den himmlischen Arzt bist, wollen wir uns zum Leben dir übergeben. Wir wollen und wir brauchen Befreiung. Befreiung von innerer Verletzung. Befreiung von Trauma, Befreiung von Festlegung, Befreiung von das, was uns hindert, in jeder Hinsicht. In diesem Pfingstsonntag kommen wir zu dir und sagen, Heiliger Geist, komm, sei du wirksam in uns.